Hallo und herzlich willkommen zu dieser dritten Folge von diesem Podcast Psychologisch, in dem es um spannende Perspektiven aus der Psychologie geht. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Heute soll es um das Thema gehen, persönliches Wachstum in Krisen, aber auch generell um Persönlichkeitsentwicklung und eng verbunden damit ist eben die sogenannte positive Psychologie. Das ist eine spezielle Richtung innerhalb der Psychologie, die in den letzten Jahren populär geworden ist. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört. Und ja, es gibt eben zu diesem Thema verschiedene Aspekte, die ich gerne beleuchten würde und besprechen würde. Auch so ein bisschen Vor- und Nachteile von verschiedenen Aspekten besprechen, wie ihr das ja auch schon von mir kennt. Das mache ich ja öfter so. Beginnen möchte ich ganz gerne damit, euch kurz eine persönliche Erfahrung von mir zu erzählen. Und zwar ist es noch nicht allzu lange her, dass ich in einer Situation war, in der ich ja sehr traurig und sehr verletzt gewesen bin. Und das war nach einer Trennung von einem Mann und also eigentlich so eine klassische Situation, in der wir Menschen ja häufig sehr verletzt sind, was zum Leben dazugehört. Und ja, gerade in Liebesbeziehungen sind wir sehr verletzbar und die fordern unsere Psyche, würde ich sagen, wie fast nichts anderes im Leben. Da geht es ja auch sehr tief in die Psyche hinein. Und das ist ja zum Beispiel anders, wenn wir den Arbeitsplatz verlieren, was auch sehr schwierig sein kann. Aber das ist nochmal was Besonderes und ich denke, viele haben das schon erlebt. Mir ging es da ja eine Zeit lang auch sehr schlecht, in dem Sinne, dass mein Schmerz über diesen Verlust, aber auch über das, was insgesamt geschehen war, so groß war, wie ich es zuvor in meinem Leben so noch nicht gekannt hatte und erlebt hatte. Und ich hatte da also schon einen recht hohen Leidensdruck, habe viel geweint und war einfach sehr traurig. Aber genau dieser Leidensdruck war es dann letztlich, der in mir auch große Kräfte mobilisiert hat. Kräfte in Richtung Veränderung und persönlicher Weiterentwicklung. Denn ich hatte in dieser Situation nicht nur ja ausgiebig über meine, in Anführungsstrichen, Fehler nachgedacht, also über meine Anteile am Scheitern dieser Beziehung, sondern auch darüber, was eigentlich vorher in meinem Leben schon im Argen lag. Ja, und was ich auch mit hineingenommen habe. Also ich habe da so eine grundsätzliche Bestandsaufnahme auch gemacht, weil eben mein Leidensdruck so hoch war und mich dadurch überhaupt erst in die Situation versetzt hat, mal zu gucken, so, wo sind hier eingefahrene Muster und was kann ich ändern? Also ohne, dass ich da jetzt in die Tiefe gehen möchte, weil das ist ja auch was sehr Privates, aber vielleicht ein Aspekt als Beispiel dazu, also ein Thema, das mir bewusst geworden ist, ist gewesen, dass ich ja mich seit längerem in so einem Strudel befunden habe, der ja entwicklungshemmend war und der ja auch was zu tun hatte mit so chronischem Stress und gehetzt sein. Und ich hatte ja immer sehr viel zu arbeiten und ich habe wichtige Dinge und Projekte, die ich eigentlich gerne machen wollte, immer wieder auch verschoben, weil es andere Dinge gab, die wichtiger waren, die zuerst gemacht werden mussten und die ich aber eigentlich nicht so gerne machen wollte und das über einen längeren Zeitraum. Und da habe ich mich einfach in so einem Strudel wiedergefunden. Das war ein Aspekt von vielen, die mir bewusst geworden sind oder von mehreren. Und ja, bei mir ist der Impuls entstanden, dass ich Dinge, die ich beeinflussen kann, auch verändern möchte und auch mich weiterentwickeln möchte und an mir auch arbeiten möchte. Dabei war mir klar, dass das nicht von heute auf morgen geht natürlich, ne, dass das auch Zeit benötigt, dass es ein Prozess ist, in dem man auch in alte Muster auch immer wieder mal zurückfallen wird. Und es geht ja auch nicht darum, dass es irgendwie so ein hartes Trainingsprogramm ist oder sowas, sondern es geht um eine selbstfürsorgliche Entwicklung letztlich, ne, die ich nur für mich selber gehen möchte. Die Alternative in dieser Situation wäre gewesen, in meiner Trauer und Verletzung und auch in so einer gewissen Opferposition zu verharren. Und die ist auch oft verbunden mit der Fremdbeschuldigung. Dann hätte sich nichts zum Besseren verändern können. Was ich damit aber nicht sagen möchte, ist, dass damit gemeint ist, so ein Wegdrängen, ein Verleugnen, ein Wegdrücken von negativen Gefühlen, Das möchte ich gar nicht damit sagen, denn es ist notwendig, dass wir uns auch mit Schmerz konfrontieren und den auch mal aushalten und auch aushalten, dass wir traurig sind und dass wir verletzt wurden und dass uns auch gegebenenfalls Unrecht geschehen ist und diese Gefühle aushalten. Und was ich auch nicht meine, ist so eine Selbstbeschuldigung. Da komme ich gleich aber auch nochmal zu. Es ist ein Naturgesetz, dass wenn wir Dinge stark verdrängen, Gefühle und Bedürfnisse, dass das eine Tendenz hat, sich aufzustauen und irgendwann dann auch umso mehr wiederkommt. Und deswegen ist es schon eben wichtig, auch das mal zuzulassen. Und auch eine gewisse Zeit dürfen wir auch, in Anführungsstrichen, auch mal Opfer sein und sagen, ja, ist alles blöd und, ne, und auch, und aber auch anzuerkennen, okay, mir geht's jetzt auch nicht gut und das ist jetzt auch so. Und ich meine also nicht damit ein schnelles Flüchten in Aktion und ein Verdrängen und Wegdrücken. Problematisch wird es eben, wenn wir zu lange in so einer Stimmung und Haltung irgendwie ja festhängen und uns daraus nicht befreien können. Natürlich ist es auch nicht, also ein gewisses Maß an Verdrängung ist völlig gesund. Das ist ein Abwehrmechanismus, der seinen Sinn hat. Und es gibt auch Menschen, bei denen, die das unbewusst wirklich auch benötigen. Das ist so ein unbewusster Schutzmechanismus, weil sonst die Wunden, die irgendwo in der Tiefe liegen, zu groß wären und aufgerissen würden. Das wäre dann aber eher ein Fall für die Therapie und für therapeutische Begleitung. Was ich meine, sind jetzt solche Situationen nicht, sondern sind jetzt eher, ich rede jetzt eher vom gesünderen Bereich und in Situationen, in denen wir traurig, verletzt sind und denen es mal schwierig ist und wo wir uns durchaus zumuten können, eben auch diese negativen Gefühle und Schmerz zuzulassen. Ja, ich habe ja jetzt schon ein paar Aspekte auch angedeutet und ausgeführt. Was ich also insgesamt sagen möchte, sind mehrere Dinge damit. Zum einen, was ja auch schon deutlich wurde, der Aspekt, vielleicht kennt ihr das von euch selber, dass es uns manchmal erst im gewissen Maße auch erstmal schlecht gehen muss, um uns verändern zu können. Ja, also ein gewisser Leidensdruck uns in die Motivation und in Veränderung bringt. Das ist zwar nicht zwingend Voraussetzung für Veränderung, aber das ist schon häufig so. Und somit kann man auch sagen, dass auch Krisen im gewissen Ausmaß auch eine Chance sein können. Und das hat viel mit dieser sogenannten Komfortzone zu tun. Also die Komfortzone ist die Zone, in der wir uns wohlfühlen, in der wir unsere gewohnten Erlebens- und Verhaltensmuster haben. Und die ist auch nicht schlecht, sondern die ist auch wichtig, weil sie gibt uns Halt und Sicherheit. Und wir können nicht ständig in einer Situation sein, in der wir immer neue Dinge machen und alles anders ist. Wir brauchen ja auch Stabilität. Nur manchmal ist es eben, sind Dinge zu festgefahren und das ist auch wichtig, das dann zu erspüren, ne? Und dass man eben da nicht in so einer entwicklungshemmenden Situation verharrt und ins Handeln kommt. Das ist ja auch ein Aspekt, der damit auch verbunden ist. Also Veränderung heißt ja, aktiv zu werden. Und da finde ich, ist auch ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, dass, ja, wenn uns etwas wichtig ist, was wir auch dann gerne, was wir gerne machen möchten, was wir umsetzen möchten, was auch immer das ist, dass wir das auch versuchen. Und wir haben so eine Tendenz häufig, dass wir Dinge vermeiden aus Angst vor Scheitern, vor Zurückweisung, vor Verletzung oder wovor auch immer. Also wir sind dann in einer Vermeidungshaltung und tun vielleicht Dinge nicht. Und da ist die Frage wichtig, oder wir müssen uns dann vielleicht später fragen, was wäre denn gewesen, wenn ich es versucht hätte? Und unsere Lebenszeit ist ja nun mal begrenzt. Das heißt jetzt nicht, in Panik zu verfallen oder so, aber sich das manchmal auch bewusst zu machen, dass wir uns auch trauen können, mal auch dieser Angst zu begegnen und ohne zu wissen, wie der Ausgang ist, einfach auch mal aktiv werden können und es versuchen, wenn es uns wichtig ist. Ein weiterer Aspekt, den ich auch schon angedeutet habe, der damit verbunden ist, ist die sogenannte Opferrolle. Die Opferrolle ist ja eher was Passives. Die kann auch sehr bequem sein, ohne dass uns das so bewusst ist. Aber in der Opferrolle verändern wir nichts. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, natürlich ist es auch wichtig und angemessen, dass wenn uns Unrecht widerfährt, wenn wir verletzt werden, dass wir dann auch mal für eine Zeit lang auch Opfer sein dürfen und eben nicht sagen müssen, ja, nee, ist mir alles egal und das Wegschieben und ich bin stark und so. Das ist schon wichtig, auch zu sagen, ja, ich darf jetzt auch mal Opfer sein und ich habe es jetzt gerade auch schwer. Das ist schwer für mich und das ist auch ein selbstfürsorglicher Akt, das anzuerkennen. Das Problem ist nur, wenn das halt auf Dauer ist. Und dann ist es eben wichtig, sich da irgendwann auch draus zu lösen, aus so einer Haltung. Ganz eng verbunden mit dieser Opferrolle ist auch die Fremdbeschuldigung. Habe ich vorhin auch schon mal kurz gesagt. Fremdbeschuldigung, also die oder den anderen die Schuld zu geben und auf die anderen zu zeigen und zu schauen, das ist etwas, was sehr viele Menschen häufig tun. Und ich beobachte auch, dass das gesellschaftlich meiner Wahrnehmung nach immer mehr zunimmt. Vielleicht mal so ein Beispiel. Also ich war eine Zeit lang auf der Plattform Twitter aktiv, weil ich auch politisch interessiert bin. Dort wird auch sehr viel politisch diskutiert. Und da habe ich beobachtet, dass es zu allen möglichen neuen Themen immer so Empörungswellen stattfinden und sehr, sehr viel und sehr scharf immer kritisiert wird. Und man muss sich dann auch immer entscheiden, gleich bin jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Und man kommt überhaupt nicht in Dialog. Also nur wenige Menschen kommen in Dialog. Und es wird immer gesagt, das ist jetzt falsch und das lehne ich ab und so rigoros. Und es wird immer nur auf die anderen geschaut. Ja, was die anderen falsch machen und nicht auf sich selber. Und wenn wir Dinge kritisieren, hat es auch oft was Narzisstisches. Damit ist oft eine Abwertung des anderen verbunden. Und damit will ich nicht sagen, dass Kritik falsch ist. Und Kritik ist auch angemessen. Aber wenn das eben Überhand nimmt, dann entfernen wir uns auch immer weiter voneinander, wenn wir nicht in der Lage sind, auch mal den anderen zuzuhören und für kurze Zeit mal zu überlegen, könnte da auch was dran sein. Das ist auch in der Politik zu beobachten. Natürlich, ne, bis zu gewissen Grenzen. Also es gibt Grenzen, ab denen Dinge nicht mehr zu tolerieren sind. Aber davon rede ich jetzt nicht. Ich rede von dem Bereich unter dieser Grenze, dass immer nur die eigenen Positionen vertreten werden und darauf beharrt wird und selten mal zugehört wird und sich in den anderen hineinversetzt wird und so weiter. Ja, und auch im individuellen Bereich. Wenn wir also in der Fremdbeschuldigung bleiben, dann können wir uns nicht weiterentwickeln. Natürlich ist es wichtig, weil wir ja auch ständig sind wir in Beziehung zu anderen Menschen, also in jeglicher Beziehung, jetzt nicht nur in der Partnerschaft, wie das jetzt bei mir der Fall war, dass wir da auch schauen, was sind auch die Anteile des anderen, klar, ne? Um das auch differenzieren zu können. Es geht also nicht darum, sich selber nur zu beschuldigen oder so und das so einseitig zu sehen. Das schon auch. Aber es geht auch darum, mal auf sich selber zu schauen. Und eine wichtige Fähigkeit ist auch, sich hineinzuversetzen in den anderen und eigene Anteile eben zu reflektieren, also bei uns selber mal anzufangen. Vielen Menschen fällt es auch schwer, ein bisschen selbstkritisch zu sein oder gar sich zu entschuldigen. Also das ist mir schon immer so ein bisschen ein Rätsel gewesen, warum das den Menschen so schwer fällt, weil es so viele positive Aspekte eigentlich hat. Und damit meine ich aber jetzt wirklich ernst gemeinte Entschuldigen, also ein wirklich, wirkliches Bedauern, das vom Herzen kommt. Vielleicht nochmal kurz auf meine Situation bezogen. Da habe ich das so erlebt, dass gewisse Dinge, die ich gemacht habe oder die ich unterlassen habe, mir wirklich von Herzen leid getan haben und leid tun, weil das auch nicht meinen Werten entspricht und nicht dem entspricht, wie ich sein will. Und das ist irgendwie manche Dinge an mir, die ich dann auch selber nicht so mag und die dann aber auch durchkommen. Das entspricht nicht dem, was aus meinem Herzen kommt sozusagen. Und ja, da habe ich für mich einfach gespürt, dass ich das wirklich aufrichtig bedauere. Und zwar unabhängig davon, ob gegebenenfalls der andere Part nicht dazu in der Lage ist oder das nicht tut, sich selber auch kritisch zu betrachten, sich zu entschuldigen oder und unabhängig davon auch verletzt worden zu sein, das nicht gegeneinander so aufzuwiegen, sondern wirklich das für sich selber so auch spüren zu können. Und das hilft uns ja auch, weil wir uns dadurch bewusst werden, ja, was unsere Anteile eben sind. Und weil wir dadurch auch das Gefühl haben, mit uns im Reinen zu sein. Und das ist ein ganz wertvolles Gefühl, das wir nicht unterschätzen dürfen. Also es hilft uns für unsere eigene Entwicklung. Es geht ja nicht darum, bei jemand anderen irgendwie dadurch was zu beeinflussen, sondern es geht ja, um uns selber, weil wenn wir uns selber weiterentwickeln und mit uns im Reinen sind, dann können wir auch in Beziehung zu anderen Menschen Positives tun und erleben. Was ich damit nicht meine, ist, sich irgendwie auf Druck oder weil es erwartet wird, zu entschuldigen zum Beispiel. Also das ist sicherlich nicht hilfreich, sondern wichtig wäre, dass es eben wirklich aus dem Herzen und der eigenen Empfindung auch entspricht. Das sind im Prinzip so die verschiedenen Aspekte rund um dieses Thema. Und ich hoffe, dass es soweit deutlich geworden, was ich damit sagen möchte und was ich damit auch für Anregungen geben möchte. Ich finde es eben eine ganz wichtige Fähigkeit, auch ja empathisch zu sein, sich in andere hineinversetzen zu können und auch sich selber einmal auch zu hinterfragen und zu reflektieren. Und das ist für mich auch ein Zeichen von psychischer Reife, wenn wir dazu in der Lage sind. Und ich finde das auch, wenn Menschen das können, dann finde ich das bei denen sehr schön, sehr angenehm. Wie ich am Anfang schon angekündigt habe, hat das viel mit der positiven Psychologie zu tun. Möchte ich jetzt mal kurz darauf eingehen, auf diese Richtung innerhalb der Psychologie. Die wurde populär durch den Martin Seligman, wahrscheinlich habe ich jetzt falsch ausgesprochen, ich habe jetzt einfach mal deutsch ausgesprochen, in den 90er Jahren. Und zwar geht es dabei darum, dass man sich von der sogenannten defizitären Psychologie abgrenzen wollte und eben mehr die positiven Aspekte des Menschen und seine Ressourcen betonen wollte. Das betraf auch den therapeutischen Rahmen und da wird halt gesagt, ja, in den klassischen Therapien, insbesondere in den analytischen, wird immer so sehr auf die Vergangenheit geschaut und auf das, was eben schief läuft. Und wäre es nicht viel sinnvoller, wenn wir schauen würden, was für Potenziale im Menschen liegen und die zu nutzen, was ja auch erstmal sinnvoll ist. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es so auch nicht stimmt. Also auch in den tiefen psychologischen Therapien wird viel im Hier und Jetzt gearbeitet und dann werden nicht nur die Defizite angeschaut. Ich möchte nochmal so ein paar Aspekte nennen, die diese Autoren der positiven Psychologie ursprünglich herausgearbeitet haben. Und zwar haben die sich überlegt, welche Tugenden und welche Charakterstärken der Mensch generell eigentlich hat. Und die finde ich eigentlich ganz, ganz schön und möchte dann mal ein paar von nennen. Die sprechen zum einen von Weisheit, aber auch sowas wie Neugierde und Kreativität. Dann von Courage, persönliche Integrität, Menschlichkeit, Gerechtigkeitserleben, soziale Verantwortung. Also damit wird so angedeutet, dass man auch in der Lage ist, sich nicht nur um sich selber zu kreisen und auch ja für andere auch mal da zu sein und da eine gewisse Verantwortung auch zu spüren. Des Weiteren sprechen sie von Mäßigung, Mitgefühl, Demut, vergeben können, Dankbarkeit, Hoffnung, Humor. Ja, wenn wir uns bewusst werden, dass das alles auch Aspekte sind, die wir irgendwo auch in uns tragen und die wir auch weiterentwickeln können oder wieder zum Leben erwecken können, dann finde ich das eigentlich was sehr Schönes, was sich auch lohnt anzustreben. Ja, soweit dazu, zu der kurzen Vorstellung der positiven Psychologie. Natürlich gibt es daran auch Kritik an dieser Richtung. Zum einen ist die Kritik, dass eben in dieser Richtung der Mensch zu sehr als Objekt ökonomischer Verwertbarkeit gesehen wird. Also in dem Zusammenhang fällt auch der Begriff psychologisches Kapital sozusagen und eng damit verbunden die Kritik, dass man sozusagen das Negative, das Problematische im Leben, was ja, was es auch einfach gibt, verleugnet und verdrängt. Und das hatte ich auch ganz am Anfang gesagt, dass das eben nicht anzustreben ist und dass das ungesund ist. Also wenn wir uns nur auf das Positive immer fokussieren und das Negative wegschieben, dann geht das Negative und das Problematische dadurch nicht weg. So, dass wenn Menschen auch in Therapie kommen, dann hat das ja einen Grund, ne? Und dann hat das was damit zu tun, dass es problematische Dinge gibt. Und wenn das dann nicht bearbeitet wird und nur auf die Ressourcen fokussiert wird, dann bleiben diese Themen da und zwar unbearbeitet. Und oftmals ist es ja auch so, dass sich das, wenn wir so gewisse unbewusste Thematiken haben, dass wir die auch immer wieder wiederholen im Leben und immer wieder in ähnliche und gleiche Situationen kommen, wenn wir uns dessen nicht bewusst werden und wenn wir die nicht bearbeiten. Diese positive Psychologie ist auch auch wenn ihr das vielleicht so den Begriff noch nicht gehört habt, aber ihr habt sie bestimmt schon mal im Zusammenhang mit Coaches und sogenannten Speakern erlebt. Denn das ist oft deren Background. Und da ist ja oft so das Mantra, du kannst alles schaffen. Ja, es liegt nur an dir. Und damit wird eben ausgedrückt, dass quasi das Individuum die volle Verantwortung hat. Und da liegt einerseits ein schönes Potenzial drin, weil natürlich das die Möglichkeit für uns eröffnet, dass wir uns selbst wirksam fühlen können, dass wir das Gefühl haben, ja, wir können Dinge auch wirklich verändern. Und das macht ja Hoffnung, das macht Mut und Zuversicht. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch einen Druck erzeugen. Ja, also das ist, wenn wir dafür verantwortlich sind und wir sind vielleicht dann auch nicht so erfolgreich, es wird da ja auch oft so der Fokus auf die Leistungsfähigkeit gelegt, dass wir dadurch unter Druck geraten, auch im Vergleich mit anderen, und dass wir ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir nicht ständig an uns arbeiten und diese Persönlichkeitsentwicklung betreiben. Ja, als ob wir unsere Persönlichkeit ständig optimieren müssen. Und das meine ich halt eben nicht mit dem, was ich auch vorhin gesagt habe, weil wir müssen uns auch bewusst werden, unsere Persönlichkeit ist was sehr Stabiles und die ist auch nur in Maßen veränderbar. Und das ist auch gut so, denn sonst wären wir Marionetten und es würden uns ständig ändern. Und das ist ja wichtig, das ist ja unsere Identität, die auch stabil sein sollte. Natürlich kann das schwer sein für Menschen, die Persönlichkeitsstörungen haben, also wo die Persönlichkeit sehr unflexibel und problematisch ist. Das ist natürlich ein Fluch, weil es so schwierig ist, das zu verändern. Also unsere Persönlichkeit ist nur im gewissen Maße veränderbar. Und wir müssen nicht ständig uns optimieren und verändern. Und das kann eben so ein Extrem sein. Also in dieses Extrem kann dieses Mantra eben gehen. Ich habe auch gelesen, dass ja so extreme Verfechter von dieser Richtung der Meinung sind, dass Krankheit per se etwas Positives ist. Und man sollte quasi dankbar sein über jegliches Trauma, das man erlitten hat, weil es uns zu Weiterentwicklung führen würde. Und das sehe ich kritisch, denn Krankheit gehört zwar zum Leben dazu, aber Krankheit kann auch tödlich enden. Und Krankheit ist nicht immer entwicklungsfördernd und nicht immer können wir aus Krankheit wachsen. Das gibt es und es gibt es auch häufig. Aber das per se so positiv umzudeuten, scheint mir ein bisschen merkwürdig. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir ein sowohl als auch haben, dass wir sowohl aktiv und passiv sein können, dass wir sowohl unsere Schwächen in Anführungsstrichen als auch unsere Stärken kennen und akzeptieren und dass wir sowohl auch sein dürfen, wie wir sind, aber in manchen Zeiten vielleicht auch mal uns verändern und rausgehen aus unserer Komfortzone. Ich möchte nochmal klar machen, um das Prinzip zu verdeutlichen, wie diese zwei Extreme aussehen. Ich würde das auch ganz gerne mal am Beispiel von zwei politischen Parteien machen, weil mir da immer wieder auffällt, dass eben der Unterschied bei denen im Menschenbild liegt und das letztlich eine Theorie der Psychologie ist, die da einfach unterschiedlich ist, die da zugrunde liegt. Und zwar ist es einmal die Linkspartei und einmal die FDP. Ohne dass ich jetzt sagen will, das sind irgendwie extreme oder extremistische Parteien, gar nicht. Nur die haben halt eben ein unterschiedliches Menschenbild. Bei der FDP ist so, dass sie betonen eben, der Mensch ist aktiv, ist mündig und wir trauen dem Menschen sehr viel zu. Und deswegen braucht der Mensch auch nicht so viel Unterstützung von uns als Staat. Und der Mensch ist verantwortlich für das, was er tut. Auf der anderen Seite, die Linken betonen ja auch sehr die sozialen Einflüsse, ne, und sehen dann da auch, dass es da einfach auch objektive Hindernisse auch mal gibt und dass man eben nicht nur sagen kann, das Individuum ist jetzt verantwortlich dafür, da rauszukommen aus der Situation, weil es einfach eine Überforderung auch dann darstellen kann, wenn die objektiven Gegebenheiten so und so sind. Und der Vorwurf an die Linkspartei von Liberalen ist dann ja eben häufig, dass sie die Menschen zu sehr als Opfer sehen, also Stichwort Opferhaltung hatten wir ja schon, dass man sie entmündigt und dass man sie an ihrer Entwicklung hemmt. Und ich finde, zu dem Punkt liegt die Wahrheit halt in der Mitte, irgendwo in der Mitte. ich kann jetzt nicht sagen, ob näher daran oder daran, aber es ist wichtig, beides zu sehen. Es ist wichtig, auch die Eigenverantwortung von einem Menschen zu sehen und auch erwachsene Menschen, auch das Potenzial von erwachsenen Menschen zu sehen. Aber eben auch, wir sind immer eingebettet in eine Umwelt und in eine gesellschaftliche Verfassung und in ein System. Und das auch anzuerkennen, dass das eben auch einen großen Einfluss haben kann, ist auch wichtig. Also ich möchte insgesamt einfach sagen, dass wie so häufig das Gesunde in der Mitte liegt und es ein sowohl als auch ist und nicht ein entweder oder. Ja, ich möchte dazu anregen, dass wir ja einfach auch mal versuchen, mehr auf uns zu schauen, auch mal kritisch auf uns zu schauen und zu erspüren, was sind da meine Themen und wenn wir in Beziehung zu anderen Menschen sind, was ist da schwierig und wo ist da auch mein Anteil und nicht immer nur die anderen beschuldigen, weil das so schön einfach ist und wir entfernen uns dadurch immer weiter voneinander, wenn wir das so machen und wir können uns dadurch nicht weiterentwickeln. Dass wir in manchen Situationen uns einfach auch mal mehr trauen, etwas zu verändern, aus unserer Komfortzone rauszugehen und uns auch der Angst vor Verletzung oder Enttäuschung stellen können. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist und ja, vielleicht den einen oder anderen auch zum Nachdenken anregt und euch das was gegeben hat, was ich mir dazu überlegt habe. Und würde jetzt an dieser Stelle mit dem Thema erstmal schließen. Ich denke, das wird in anderen Folgen auch immer wieder vorkommen. Also da gibt es ja immer wieder auch Aspekte, die sich überschneiden. Und sowieso fällt einem hinterher immer noch was ein, was man noch hätte dazu sagen können. Aber ich denke, die wesentlichen Aspekte und was ich sagen wollte, ist deutlich geworden. Zum Ende würde ich noch ganz gerne darauf aufmerksam machen, dass ihr sehr gerne mit mir auch in Kontakt treten könnt. Per E-Mail, wenn ihr Feedback habt oder Themenwünsche habt. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn euch die Folgen bisher gefallen haben. Dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn eine neue Folge da ist. Ihr könnt auch auf der Homepage schauen, die ist www.psycho-logisch-podcast.de. Das steht aber auch nochmal hier in der Beschreibung und dort sind auch alle weiteren Verlinkungen. Ich bin auch auf Facebook und Instagram unterwegs und da könnt ihr natürlich auch mit mir in Kontakt treten. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und sage erstmal bis dahin alles Gute. Bis dann. Tschüss.